nach einer etwas längeren Pause. Hallo meinerseits zu unserem kleinen Podcast Bauphysik Plus. Ich darf auch den Lars gleich wieder begrüßen. Wir haben heute den 12. April 2024, als wir aufnehmen. Wir hatten so eine kleine Osterpause, hat sich zwangsläufig ergeben. Und wir starten heute wieder mit einem sehr spannenden Thema, aber dazu gleich mehr. Erstmal hallo an dich, Lars.
Ja, hallo und guten Tag, lieber Martin und liebe Zuhörende.
Wir haben heute wieder was Neues mitgebracht. Ich hoffe, ich denke, dass das noch nicht große Verbreitung oder Bekanntheit erlangt hat, aber ich weiß es nicht. Und zwar haben wir dabei das Green-Paper-Transformation Gas-Wasserstoff-Verteilernetze. So nennt sich das Ding etwas sperrig. Wo kommt's her, Lars? Wann kam es raus und an wen richtet sich das?
Ja, im Grunde genommen richtet sich das an alle Betreibenden von Gasnetzen, aber auch an Energieversorger, an Politik und an die Bürger und Bürgerinnen. Im Grunde genommen soll darüber aufgeklärt werden, wie gehen wir mit dem Gastransformationsplan um und wie müssen wir uns auf die Infrastrukturmaßnahmen einstellen. Und wir haben ja ganz aktuell diese Woche die erste große Stadt auch gehört und gelesen, Augsburg, die drittgrößte Stadt in Bayern, mit rund 350.000 Einwohnern, die ihre Bürger und Bürgerinnen darüber informiert hat, dass in 10 Jahren wohlmöglich keine Gasversorgung mehr sichergestellt ist.
Mhm. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also so beginnt ja auch das Papier, ne? Transformation, Notwendigkeit, warum, wieso, weshalb. Und jetzt stelle ich mich mal ganz doof, das kann ich ja. Ich habe gedacht, also warum? Warum tut sich da überhaupt was? Ich dachte, da fließt dann irgendwann einfach Wasserstoff durch.
Naja, Wasserstoff ist der Glaube dessen, dass viele durch die Gasnetze Wasserstoff fließen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Teil des Wasserstoffnetzes wird über die Hauptnetze laufen. Das heißt, man wird ein Wasserstoffkernnetz ausbauen mit knapp 9.300 Kilometer. Aber es wird
für kein ganz Wasserstoff Deutschland, ne?
Durch ganz Deutschland,
ja, ja. Genau. Was ja nicht viel ist.
Das ist A, nicht viel, und das wird vor allen Dingen für die großen GOD-Kraftwerke gebraucht, also für industrielle Zwecke, aber nicht für Letztverbrauchende. Wenn man sich das Gasnetz mal in Deutschland anschaut, dann hat das gigantische 600.000 Kilometer an Leitungen.
Ich wollte gerade nachgucken.
Das sind so, ja. Also rund 600.000 Kilometer, die wir haben.
Ja, also nur ein Bruchteil dessen wird dann als Kernnetz ausgebaut, und du hast es gerade genannt, für die Kraftwerke, für die Hochtemperaturprozesse. Wir hatten das in den vergangenen Folgen schon mal punktuell. Also was erstmal sensibilisieren, aufklären könnte man auch sagen, dass sich da was tun wird im Rahmen der Transformation unseres Energiesystems insgesamt. Jetzt hattest du gesagt, Augsburg steigt da schon in 10 Jahren, vielleicht auch knapp 10 Jahren aus. Ist das erwartbar, dass das auch weitere Kommunen betreffen wird? Ist davon auszugehen, dass das flächendeckend so sein wird?
Ja, also es sind ja verschiedene Studien, die veröffentlicht worden sind. Und hier die Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat in etwa geschätzt, dass 80-90% der Gasinfrastruktur bis 2045 abgebaut werden kann. Wir haben ja die Grundthematik, dass wir diese 600.000 Kilometer Gasnetzleitung versorgen und unterhalten müssen. Und von diesen 600.000 Gasnetzkilometer sind etwa 44.000 Kilometer Fernleitungen, die das Gas über große Distanzen transportieren. Und die Mehrheit sind regionale und lokale Netze. Und in diesen Hauptleitungen fließt dann das Gas mit einem hohen Druck von bis zu 100 Bar, also dem 100-fachen des Luftdruckes an der Erdoberfläche. Und damit dieser Druck stabil bleibt, müssen alle etwa 100 bis 150 Kilometer Verdichterstationen gebaut werden, die das ankommende Gas wieder auf 100 Bar komprimieren. Mhm. Und sie senken auch den Druck für das Mittel- und Niedrignutznetz, über den dann das Gas für die Gewerbe- und Haushaltskunden geliefert wird. Und man hat so in Deutschland so etwa 54 Stationen. Und dazu kommen noch etwa 42 Gasspeicher, in denen das Erdgas vorgehalten wird. Und die müssen unterhalten werden, müssen betrieben werden. Das verursacht Kosten, Netzinfrastrukturkosten und Betriebskosten. Und weil das immer weniger Letztverbrauchende in diesem Netz sind, wird man die zukünftig zurückbauen. Und man wird auch keine Betreibenden mehr dazu finden. Also diese Zahl 80-90% ist durchaus realistisch.
Mhm. Mhm. Weil Wasserstoff, vielleicht noch so ein bisschen Technik-Backup-Erklärung, ja mehrere, sag ich mal, Nachteile hat. Also an sich wäre es ja eine schöne Idee zu sagen, Mensch, wir haben da Leitungen in der Erde liegen, wir haben Dinge im Haus, die das verbrennen und in Wärme umwandeln können. Es gibt ja mehrere technische oder auch, wenn man so will, naturwissenschaftliche Gründe dafür, weshalb man das nicht machen kann. Also das eine ist ja, auch das hatten wir in den vergangenen Folgen schon mal gesagt, der Heizwert von Wasserstoff. Ich brauche also viel mehr Volumen, das ich verbrennen muss, im Vergleich jetzt zu Erdgas zum Beispiel. Das ist eine naturwissenschaftliche Tatsache und auch relativ leicht nachzuschlagen und auch selber zu berechnen. Und das andere ist die Herstellung, die Erzeugung von Wasserstoff. Und in Kombination noch sozusagen mit dem ganzen System Deutschland, dass ich im Gebäudebereich ja nicht in der Regel diese Hochtemperaturprozesse brauche, sondern ganz im Gegenteil mich eher in einen sehr moderaten Temperaturbereich bewege. Es deswegen auch absolute Verschwendung wäre, sowas Kostbares wie Wasserstoff zum Heizen zu nehmen, sondern das werden wir verwenden müssen, entweder als Zutat in der chemischen Industrie, ja, dann verbrenne ich da gar nichts, oder in Hochenergie- oder Hochtemperaturprozessen. Das ist der Grund letzten Endes, der dahinter steckt.
Ja, so ist es. Also dass der Wasserstoff, der verfügbar ist über Nutzungen oder über Kapazitäten aus den erneuerbaren Energienerzeugungen und den Wasserstoff, den man aus anderen Ländern und sogar Kontinenten einkauft, der wird für industrielle Produkte oder Prozesse benötigt oder auch für Mobilitäten, das heißt der Schwerlastverkehr, Schiffsverkehr etc. Und es wird also nicht für Letztverbrauchende verfügbar stehen. Das haben auch schon mehrere Stadtwerke und Energieversorger klar formuliert. Auch bei uns hier in Bonn beispielsweise, die Bonner Stadtwerke haben jetzt in mehreren Veranstaltungen klar zum Ausdruck gebracht, dass für Letztverbrauchende kein Wasserstoff in den Gasnetzen zur Verfügung gestellt werden, allerdings für die Großkraftwerke. Mhm. Das heißt, die verbleibenden 10%, 15%, 20% an Gasnetzen, die wird man dann für diese industriellen Versorgungsleistungen aufrechterhalten können.
Mhm. Und welche Rolle spielt jetzt dieses Papier? Also wir haben jetzt über den Grund, den Anlass gesprochen und die Notwendigkeit im Rahmen der, jetzt hat es geklingelt, sorry, Notwendigkeit im Rahmen der Transformation des Energiemarktes auch dann sich mit den Netzen zu beschäftigen. Was steht da noch drin?
Naja, zum einen kann ich nicht einfach Gasnetze zurückbauen. Ich habe ja eine gewisse Daseinsvorsorge. Das heißt, ich muss ja auch die Bürger und Bürgerinnen mit Energie versorgen können und ich muss diesen Transformationsprozess auch planbar machen. Und ein Netzbetreiber darf seine Infrastruktur erst zurückbauen, wenn er einen staatlich genehmigten Netzstillungsplan vorweisen kann. Mhm. Und dieser Prozess, der muss ja initiiert werden. Und das macht man auf zwei Ebenen, indem man zum einen ankündigt, wie sieht es denn auch in der wirtschaftlichen Betreibung und Betrachtung eines Gasnetzes aus, und zum anderen, dass man Bürger und Bürgerinnen sensibilisiert, welche Heizungsanlage sie denn zukünftig für die Versorgung, also insbesondere der Wärmeversorgung ihres Gebäudes, einrichten können. Und da haben wir aus dem GEG schon ab diesem Jahr die Verpflichtung, dass 65% aus erneuerbaren Energien kommen dürfen müssen und immer dann, wenn wir Öl, Gas oder feste Brennstoffe einsetzen, dass auch eine GEG-Beratung stattfinden muss. Und in diesem GEG-Beratungsgespräch, da wird man genau darauf hinweisen, dass A, eine CO2-Bepreisung ist bei den fossilen Energien, dass wir eine Auswirkung der Wärmenetze bekommen und auch die Weiternutzung von fossilen Energien, wie beispielsweise Gas, man damit rechnen darf, dass halt Gasnetze zurückgebaut werden, dass der sukzessive Anteil an erneuerbaren Energien im Brennstoff auch zu Kosten- oder Verteuerungsraten führen. Das heißt, Bürger sollen sich rechtzeitig darüber in Kenntnis setzen lassen, dass ein Weiterbetrieb der Gasheizung oder eine neue Anschaffung einer Gasheizung zu erheblichen Kosten führen kann und natürlich auch zu bedingten Lebenszeiten.
Mhm. Und das alles, also ich weiß jetzt nicht, muss mal gerade in meinen Notizen nachgucken, ob es da auch einen zeitlichen Rahmen gab. Ja, zum einen natürlich vor dem Hintergrund Klimaneutralität bis 2045. Das ist ja das Ziel, auf das wir hinlaufen möchten, würde ich mal sagen. Dann gibt es ja auch die Verknüpfung letzten Endes zum Wärmeplanungsgesetz. Auch da gibt es ja wiederum Termine und Fristen, was jetzt auf einer kommunalen Ebene natürlich eher angesiedelt ist und nicht auf der Endverbraucherebene, was ja sehr viel früher der Fall sein wird, also 2026 zum Beispiel für große und 2028, Mitte 28 für kleinere Kommunen. Also einerseits noch relativ weit weg. Also wenn ich jetzt mir vorstelle und in unserer Nachbarschaft gibt es da einige Fälle zu. Ich habe mir im Zuge der Irrungen und Wirrungen des sogenannten Habeck'schen Heizungsgesetzes, ich mag es gar nicht erwähnen, aber jeder weiß, was gemeint ist, mich verunsichern lassen und habe mir noch eine neue Gastherme einbauen lassen letztes Jahr, sagen wir mal. Ne? Dann ist 2045 ja relativ weit weg für mich. Wenn ich jetzt hören würde, in meiner Kommune werden ab 20 oder in 10 Jahren, ich überspitze es mal, wird kein Erdgas mehr angeboten, das wird ja aber auch nicht von jetzt auf gleich sein, dann würde ich mich ja schon ärgern, ne? Jetzt erst davon zu erfahren.
Naja, dass wir, dass fossile Energieträger endliche Energien sind und dass wir vor einer Transformation des Energiesystems stehen, ist ja nicht erst seit gestern bekannt, sondern das wird dem aufmerksamen Bürger und Bürgerinnen ja schon längerer Zeit bekannt sein. Und es gibt ja durchaus auch gesetzliche Leitplanken, die darauf hinweisen. Und wir haben die Notwendigkeit natürlich auch erst spürbar erlebt mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, wo wir dann im Grunde genommen das fragile System erkannt haben. Aber spätestens seit 2022 ist uns, glaube ich, bewusst, dass die fossile Energieversorgungsleistung nicht dauerhaft gewährleistet werden kann. Wenn man mal so in die verschiedenen Weltklimakonferenzen schaut, auch mal in die COP28, wo sich 197 Staaten im Grunde genommen darauf geeinigt haben, dessen, dass man aus den fossilen Energien aussteigt. Wenn man das GEG verfolgt hat, die Diskussionen um das GEG und jetzt auch neu die EU-Gebäuderichtlinie, die ja einen 5 Jahre früheren Ausstieg aus den fossilen Energien manifestiert, dann erleben wir eine Endlichkeit. Und jetzt liegt es nicht nur an Klimaschutzgründen, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen, sondern auch in der Versorgungssicherheit und Energieversorgungssouveränität.
Und Kostensicherheit, ne? Kosten ja auch. Ja. Ne? Also das ist ja auch, hängt ja unmittelbar zusammen. Und also zum einen ja auch steigende Kosten, erwartbar steigende Kosten durch die Endlichkeit der Ressource und dann aber auch durch Netzkosten. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwo Hochrechnungen gibt für ein weiter betriebenes Erdgasnetz, um wie viel dann sozusagen die Kilowattstunde Erdgas teurer werden wird. Schrittweise, ich weiß nicht, steht das irgendwo drin? Ist das irgendwie im Cent-Bereich? Also Cent-Bereich ist ja schon relativ viel bei Erdgas. Steht da irgendwas, womit da zu rechnen ist?
Naja, es wird in Milliardenbeträgen, also wenn die Rückbaukosten werden formuliert.
Das war ja auch zu lesen die Tage. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf den sozialen Medien. Das ist ja im hunderte Milliarden Euro Bereich, über die wir jetzt hier reden, ne? Was das Netz, was der Wert des Netzes angeht.
Das muss man halt kommunizieren. Also wir haben ja, viele denken, man könnte diese Leitungen einfach in der Erde liegen lassen und dann verrotten lassen. Das geht so einfach nicht. Also Gasleitungen liegen nicht einfach in der Erde, sondern sie verursachen Kosten. Das sind die Verteilstationen, die Leitungen, die Anschlüsse und vieles mehr muss gewartet und repariert werden, damit es a, reibungslos funktioniert und wir natürlich auch keine Umweltschäden daraus entstehen können. Und dieser Service wird über die Netzentgelte im Grunde genommen, über die verbrauchte Kilowattstunde mit abgegolten. Und wenn jetzt aber immer weniger Netzbetreibende, also Letztverbrauchende in diesem Netz drin sind, dann wird es für diejenigen, die übrig bleibt, immer teurer. Und weil ja der Netzbetreiber auf privatwirtschaftlicher Ebene dann auch überlegen muss, ob er ein Netz weiter so betreiben kann, weil das vielleicht für viele dann auch nicht mehr rentabel ist, wird man auch keine Betreibende mehr finden. Und dann müssen die Netzbetreiber die Rückbaukosten tragen. Mhm.
Ja, und das, weiß nicht, mir geht das alles ein bisschen unter, ehrlich gesagt. Also ich finde dieses Papier sehr extrem wichtig und ich nehme das irgendwie gar nicht so richtig in der breiten Presse wahr, dass das diskutiert oder thematisiert würde. Oder ist das, informiere ich mich falsch? Wird das schon irgendwie diskutiert?
Ich glaube, viele stehen so vor einer Resignation. Ne? Man hat jetzt viele Krisen, also wir haben ja Multikrisen aus Corona, aus Weltwirtschaftskrisen, Kriege, die da zusammenkommen. Und dann kommt das Gebäudeenergiegesetz, ne? Und der Eingriff in die Haushalte, und das betrifft ja jedes Gebäude, weil jedes Gebäude ja mit Wärme und Energie versorgt werden muss. Und dann sind ja auch die durchaus Diskussionen, die darüber getragen worden sind. Und vieles wird dann auch immer einer Ideologie und jetzt hier einer grünen Ideologie unterworfen. Und dabei muss man feststellen, dass wenn wir eine energiesouveräne Energiepolitik und Energiesystem aufbauen wollen, was solche Resilienzen dann erzeugen kann, dass es natürlich auch Zurückbauten kommen muss, ne, weil es halt einfach nicht mehr betreibbar ist, finanziell betreibbar ist. Und damit schafft man natürlich dann auch Fakten, ne, weil ich dann einfach per se mich nicht mehr mit einem leitungsgebundenen System versorgen kann. Und das bedeutet Transformation, ne, Transformation des Energiesystems. Und da haben viele gedacht, dass das aus der Ideologie heraus, auch das Gebäudeenergiegesetz, dass das eher eine parteipolitische Ideologie heraus erstanden ist. Und sie merken jetzt so langsam, da passiert was. Also wir brauchen das nicht nur für Klimawandel und Klimawandelfolgen, sondern auch für die Energieversorgungsleistungen. Und das bedeutet natürlich Veränderung. Und diese Veränderungen kommen für viele, weil sie das nicht geglaubt haben, weil sie immer dachten, wenn eine neue Bundesregierung kommt, dann wird das alles zurückgenommen, wir drehen den Gashahn auf und alles ist wie früher, werden auf einmal vor Tatsachen gestellt und dann auch auf einmal Zeiträume, die erlebbar sind. Das heißt, wir haben ja eben gerade das Beispiel von Augsburg kennengelernt. 10 Jahre ist ja etwas, was man auch im Zeithorizont spürbar erleben kann. Die EU-Gebäuderichtlinie 2040 ist in 16 Jahren, 2045 ist in 21 Jahren. Das sind 7.000 Tage, und wenn man das in Arbeitstagen umrechnet, mag 5.000. Also das ist alles noch greifbar, ne? Und das wird vielen jetzt bewusst, dass wir da eine Zeitspanne erleben, die schneller kommen kann, als man das bis dato gedacht hat, und durch den Rückbau dann auch Tatsachen geschaffen werden.
Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich würde sogar noch ein bisschen zugespitzt auch ergänzen wollen, dass man ja letztes Jahr ganz oft das Wort technologieoffen, H2-ready und so weiter gehört, gelesen hat. Da möge sich jeder eigentlich ein eigenes Bild von machen. Ja, auf der einen Seite finde ich dieses Papier sehr, sehr gut. Also ich finde es sehr gut als ja, Problematisierungs- und Strukturierungspapier könnte man es ja vielleicht umschreiben. Und was dann davon zu halten ist, ja, was dann im letzten Jahr alles kolportiert wurde und wie das weitergeht. Also aus meiner Sicht, ganz klar, ist da auch ein ganz falsches Bild teilweise gezeichnet worden.
Ja, das haben wir von Anfang an offen kommuniziert, dass gerade H2-Ready-Anlagen für Letztverbrauchende mit 100% Wasserstoffversorgungsleistungen es partiell in Deutschland geben wird, aber nicht für flächendeckend zur Verfügung stehen wird. Das ist alleine aus Potenzialanalysen relativ einfach zu berechnen. Und dass wir Alternativen suchen dürfen. Das heißt, wir müssen immer in dieser großen Diskussion selektieren. Geht es um den privaten Hausbesitzenden? Geht es um Industrieprozesse? Geht es um Verkehrssektoren? Und da wird meines Erachtens nicht immer klar differenziert und selektiert. Und damit kommen auch die Verunsicherungen. Und hier muss man einfach ehrlich miteinander umgehen. Mhm. Das ist also für den klassischen Ein- und Zwei-Familienhausbesitzer, dass wir dort zwar Technologieoffenheit haben, aber die Technologieverfügbarkeit begrenzt ist.
Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Papier, würde ich vorschlagen, weil wir haben so immer so ein bisschen den Kontext erläutert. Also Einführung, haben wir gesagt, ist klar. Dann geht es natürlich auch ganz klar um einen erforderlichen neuen Ordnungsrahmen, der geschaffen werden soll, geschaffen werden muss. Und was ich persönlich auch noch sehr spannend finde, also alles ist spannend, aber die Themenfelder, die da erarbeitet wurden, also Anschlusspflicht, Anschlussverweigerung, Anschlusskündigung, das sind ja Themen, die kommen werden tatsächlich. Also wenn ich eine komplette Infrastrukturänderung durchführen möchte, dann muss ich diese ordnungsrechtlichen Maßnahmen eben auch ergreifen dürfen, also ein Anschlusszwang. Oder auch das Gegenteil, eine Kündigung des Anschlusses seitens des Netzbetreibers. auch drei sehr spannende Begriffe, die klar machen, dass sich da was tun wird und dass jeder Eigentümer sich aufgefordert fühlen sollte, darüber nachzudenken, wie das für ihn selber weitergeht. Dann gibt es das Thema der Rückbauverpflichtungen teilweise auch, mhm, ne? Und Investitionsverpflichtungen auch wiederum andererseits. Auch eine sehr spannende Diskussion, die da entstehen wird. Also diese Themen zu benennen, auch dann natürlich Kosten und so weiter auf zweiter Ebene, ist ja sehr spannend. Insofern ist das für mich eigentlich so ein sehr, sehr gutes, natürlich sehr grob gehaltenes, kann ja nicht anders sein, aber ein Strukturierungspapier würde ich mal nennen, würde ich es mal vielleicht umschreiben, ne? Wie würdest du es zusammenfassen? Positionspapier klingt zu subjektiv. Schnittstellenpapier.
Ja, genau, Konzeptionierung, Positionierung. Wir brauchen einen Ordnungsrahmen, wir brauchen eine Identifikation mit den anzupassenden Themenfeldern. Also es ist schon eine Sensibilisierung aller Beteiligten. Es geht ja auch um weitergehende Fragestellungen. Wie sieht es aus mit Weiterbetrieb von Netzen bei fehlenden Bewerbern für die Neukonzessionen? Also auch da müssen ja Lösungen konzipiert werden. Wie geht man damit um? Auch Kalkulatorik, also ganz viele Themenfelder neben denen, die du angesprochen hast, die ja geklärt werden müssen.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, dass hier alle Prozessbeteiligten möglichst früh mit in den Entscheidungsbaum mit eingebunden werden.
Wir hatten, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war tatsächlich zur Wärmeplanung. Aber eigentlich ist es wird immer deutlicher, auch durch das Papier hier wieder, dass die Wärmeplanung eigentlich ein zentrales Tool, will ich es jetzt gar nicht nennen, aber ein entscheidender Prozess ist, die Wärmeplanung. Ja, unter Berücksichtigung dann der Transformation der Infrastruktur eben auch oder die andersrum wieder eine Transformation, Weiterentwicklung der Infrastruktur aufzeigt. Also die Wärmeplanung ist aus meiner Sicht wieder so das Zentrum des Ganzen. Und dieses Papier hier beschäftigt sich dann sehr stark mit Infrastruktur und der Transformation Erdgas-Wasserstoff. Also für mich wird da immer mehr dann ein Gesamtbild draus. Ne? Ich finde das sehr, sehr, sehr schön, wie das ineinander greift.
Absolut. Also es ist ein übergeordnetes Papier auch und betrachtet aus verschiedenen Perspektiven die Ist-Situation und sie sensibilisiert uns auch für die Versorgungsbereiche. Wenn man das sich immer in Zahlen werten, jetzt sind wir ja durchaus Wissenschaftler und beschäftigen uns viel mit Zahlen und aus Bedarfen und Potenzialen. Und wenn man sich mal das weltweite geschätzte nachgewiesene Erdgasreserven anschaut, dann sind wir irgendwo bei 7.257 Billionen Kubikfuß. Das ist eine Größe, die viele sich gar nicht vorstellen. Aber das Ganze kann man natürlich auch in so einen zeitlichen Kontext setzen. Also wenn man das mit den jetzigen Verbrauchsraten und unter Ausschluss von unbestätigten Reserven mal weltweit versucht darzustellen, reicht das Erdgasvorkommen nach heutigem Standard und des belastbar bewiesenen Erdgasreserven für 52 Jahre. Mhm. Naja, und wenn ich 52 Jahre habe und wir aber auch einen weltweiten Anstieg der Bevölkerungen haben und der Bedarfe, die sich daraus ja auch entwickeln können, gerade aus Entwicklungsländern, dann habe ich ja am Ende den Flaschenhals. Und auf dem Weg dahin wird es ja immer weniger. Und wenn es etwas weniger wird, was aber immer mehr haben wollen, wird es immer teurer. Dass man sich also frühzeitig um eine Änderung oder Veränderung des Energieversorgungssystems kümmert, ist, glaube ich, der folgerichtige Weg. Und dann geht es ja nicht nur um die Erzeugung, das ist noch etwas, was man vielleicht greifbar machen kann, sondern es geht auch um die Verteilung. Also wo bringe ich die Energie und insbesondere dann auch die Wärme in die einzelnen Gebäude und wie kann ich aus einer singularen in eine kollektive Versorgung hineinkommen? Und das bedeutet Planleistung. Ne? Wir müssen uns damit rechtzeitig auseinandersetzen.
Ja, Vorlauf. Das braucht Vorlauf. Und jetzt werden die Skeptiker erstens unseren Podcast sowieso nicht hören, aber wenn sie zuhören, vielleicht fragen, ach Quatsch, die 52 Jahre, die stimmen nicht. Wo kann man das denn mal nachlesen? Diese Reserven. Wo gehe ich da hin? Also googeln ist immer der erste Ansatz, aber wo steht sowas?
Statistiker beispielsweise oder bei der Internationalen Energieagentur. Also das sind ja belastbare wissenschaftliche Daten, dass man solche Erdgasreserven festlegen kann. Und das sind ja auch die Plandaten, mit denen man dann zukünftige Szenarien und auch Modulationsszenarien parametriert und dann auch mögliche Auswirkungen simuliert und feststellt.
Ja, Ich verlinke das mal in unseren Anmerkungen zum Podcast. Der interessierte, geneigte Hörer kann sich dann da weiter informieren. Was ich auch, also könnt jetzt noch viel in die einzelnen Punkte einsteigen. Ich bin gespannt, wie das weiter umgesetzt werden wird, weil daraus wird natürlich, es ist ja kein Gesetz, sondern das ist ein Positionspapier letzten Endes. Mhm. Das heißt, das muss ja auch noch dann überführt werden in eigene Gesetze und Verordnungen, in bestehende Regulierungen auch eingearbeitet werden. Aus deiner Sicht, das aktuelle GEG, passt das schon dazu? Oder muss das sich auch noch anpassen? Muss das deutlicher werden vielleicht?
Ja. Also das GEG war der erste Aufschlag. Ja. Und man merkt das auch aus den politischen Entwicklungen heraus, dass es der kleinste gemeinsame Nenner gewesen ist, den man treffen konnte. Aber wir sind, wenn man dem Zielpfad klimaneutraler Gebäudebestand, Null-Emissionsgebäude, Energieautarkität, Netz- oder Energiesouveränität beschreiben möchte, dann müssen wir zum einen den Gebäudebestand auch adressieren, wir müssen die Gebäudehülle adressieren, wir müssen den Energiebedarf reduzieren und wir müssen im Grunde genommen auf die 100% erneuerbare Energienversorgung kommen. Diese 65% ist ein Zwischenschritt und man muss ja natürlich auch aufpassen, dass man alle Prozessbeteiligten nicht überfordert und dass man Schritt für Schritt dann zur Zielerreichung kommt. Ja, es wird Nachschärfungen geben und die EU-Gebäuderichtlinie gibt ja im Grunde genommen auch schon mal die gesetzlichen Leitplanken vor.
Und das Schöne ist ja, mit in Anführungsstrichen gesetzt, dass der Markt da sowieso früher oder später, aber eher später die Dinge regeln wird. Also selbst die Skeptikerinnen und Skeptiker, die sagen, ach Quatsch, Wasserstoff, Erdgas wird es weitergeben, werden dann in sehr absehbarer Zeit das merken an ihren Netzentgelten, dass die Energie teurer werden wird in Form von Erdgas. Wann wird man eher auf der Gewinnerseite und wann wird man eher auf der Verliererseite stehen? Sind die Verlierer die, die sich gar nicht damit beschäftigen, die abwarten, bis es wehtut, bis irgendwie der Anschluss gekündigt wird, absehbar? Sind das die Verlierer? Wären, Konjunktiv, die Verlierer?
Ja, ich würde mir wünschen, wenn es keine Verlierer gäbe. Klar, ja. Das ist erstmal die Traumvorstellung. Aber es gibt natürlich diejenigen, die sich verweigern. Es gibt diejenigen, welche, wir nennen die Lower Performer, also die vielleicht auch in einer Lebenssituation oder auch in einer Alterssituation sich befinden, dessen, dass man sich die Frage stellt, wie viel möchte ich eigentlich investieren? Wie viel kann ich denn auch noch investieren? Und das Ganze sozial verträglich zu transformieren, das wird die große Herausforderung sein, auch die große gesellschaftliche Herausforderung sein. Und wir müssen die schlechtesten Gebäude zuerst adressieren und wir müssen sehr sorgsam mit dem umgehen, was wir an Ressourcen haben, auch an finanziellen Ressourcen haben, damit wir diejenigen, welche, die wir nicht immer sehen, aber die zwischen uns sind, dann auch auf dieser Transformation mitnehmen. Mhm. Das wird die Herausforderung sein. Wir sind ein wirtschaftlich starkes Land, wir sind Industrienation und wir können uns das leisten und wir müssen uns das leisten. Und am Ende wird es dann hoffentlich auch bezahlbare Energie für jeden geben und vielleicht dann auch keine Krisenherde mehr in dieser Erde, die sich um Öl und Gas beschäftigen und kümmern.
Hm. Ja, jetzt ist auch schon eine halbe Stunde rum. Wir hatten vorher geschätzt, wie lange wir denn wohl brauchen würden. 20 Minuten war unsere Schätzung. Wir haben wieder mehr Punkte gefunden, die diskutierbar sind und sicherlich könnten wir auch noch länger darüber sprechen. Ich würde mal eine Leseempfehlung aussprechen. Das haben wir jetzt so noch nicht gemacht. Also es ist auch ein überschaubarer Umfang dieses Papiers. Ich finde, man kann es auch eigentlich sehr gut lesen. Auch wenn man jetzt nicht ganz, ganz, ganz tief im Thema steckt, finde ich, dass man das lesen sollte, lesen könnte. Und dann kann man sich ein eigenes Bild dazu machen. Und den zweiten Tipp würde ich anschließen und dann würde ich dir die restlichen Tipps überlassen. Einfach mal Fragen stellen. Ja, den Lokalpolitikerinnen und Politikern, den Netzbetreiber vielleicht in der eigenen Kommune damit konfrontieren und hoffentlich nicht die Antwort bekommen, kenne ich nicht. Das wäre schlecht, zumindest auf Netzbetreiberseite. Also das wären so meine zwei Tipps, wenn man da auch als privater Eigentumsbesitzer mit Erdgasversorgung und Erdgasheizung sich mit dem Thema beschäftigen will. Wird es aus deiner Sicht da aktiv, proaktiv Infoveranstaltungen geben, der Netzbetreiber?
Ja, das ist der große Wunsch. Ne? Ja, also gerade im Zusammenarbeit mit der kommunalen Wärmeplanung darf und muss es Bürgerbeteiligungs- und Partizipationsprozesse geben. Das heißt, man muss die Bürger und Bürgerinnen frühzeitig abholen. Man muss auch informieren und transparent sein, was geplant ist und auch mitgestalten lassen. Also wir haben hier ganz viele regionale Gegebenheiten und Besonderheiten, die in solche Planungsprozesse mit integriert werden dürfen, müssen. Und hier halte ich es für unabdingbar, dass man Bürger frühzeitig informiert, aber auch die Möglichkeit einräumt, hier in sich einzubringen in die Energie- und Wärmewende.
Wie wird denn der Prozess weitergehen, was dieses Paper angeht? Gibt es da schon einen Horizont? Es werden ja, sag mal, Themenfelder und auch Akteure, notwendige Akteure benannt in dem Papier selber. Gibt es da irgendwie eine Aussage, wann und wie das weitergeht?
Naja, es ist erstmal der Aufschlag gemacht worden mit der Veröffentlichung und das Green Paper skizziert ja einen ersten Überblick über diese potenziellen Fragestellungen im Kontext der Transformation von Gasverteilernetzen und identifiziert auch die Bereiche und die weiteren Untersuchungen bedürfen. Und eine öffentliche Konsultation soll dann zusätzlich Perspektiven und Lösungsvorschläge einholen. Also mit dieser Veröffentlichung und mit den unterschiedlichen Identifikationen und Themenfelder hat man jetzt erstmal die Bevölkerung und die Akteure entsprechend gefordert. Ne? Und jetzt müssen daraus Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Das wird ganz viele und unterschiedliche Ebenen ansprechen. Und ich freue mich auf die Diskussionen und auch bin auch zuversichtlich, dass wir hier gute Lösungswege ansetzen können, die ganz unterschiedlich ausgeprägt sein werden. Aber hier gilt es, alle Akteure mitzunehmen. Ne? Auf der Planer-, auf der Beraterseite, auf der kommunalen Seite, die Handwerkenden, die eine ganz wesentliche Rolle spielen. Auch das Rückgrat nicht nur der Wirtschaft sind, sondern auch letztendlich das draußen vor Ort mit umbauen und umplanen und dann auch betreiben dürfen. Also ja. Ich freue mich auf diese interdisziplinären Gespräche, auf diese unterschiedlichen Perspektiven, den Austausch, weil wenn man diskutiert und wenn man sich dann auch auf einer gehobenen Ebene damit auseinandersetzt, dann kommen in der Regel auch gute Lösungsansätze daraus.
Lars, vielen lieben Dank. Wie gesagt, jeder mal lesen, das sind 23 Seiten, das schaffen wir alle zusammen und dann einfach im Gespräch bleiben, Augen offen und Ohren offen halten, was in der eigenen Kommune stattfindet, sich beteiligen. Die Intelligenz vieler ist immer besser als die von Einzelnen. Lieben Dank, Lars, dir. Lieben Dank an die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie fanden es interessant. Wieder gerne her mit weiteren Themen. Es sind ein paar zusammengekommen, mit denen wir uns auch schon beschäftigen. Und Lars, wie immer, dir das letzte Wort.
Ja, vielen lieben Dank für die Fragestellungen, für das Gespräch heute. Du hast es im Grunde genommen schon auf den Punkt gebracht. Immer dann, wenn Veränderungen anstehen und man sich darüber vielleicht ärgert, dann soll man sich einbringen, dann soll man mitgestalten. Im Nachhinein immer zu sagen, naja, was haben die da gemacht, ist einfach gesagt, Lösungsansätze mitformulieren, mitgestalten. Das fördert das Gemeinwohl und das kann dann auch die Schwarmintelligenz so weit bringen, dass wir vielleicht auch gute Lösungssätze finden und umsetzen. Deswegen mitmachen.
Genau. Und allen zusammen ein schönes Wochenende schon mal. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.